HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In der heutigen Hörbuchzeit reisen wir mit der französischen Autorin Leila Simani ins Marokko der 50er Jahre und mit Landschaften von Roger Willemsen nach Serbien, Rumänien und quer durch Deutschland. Nachfolgend besprechen wir ein Hörbuch von Laurence Stern in der Reihe Große Werke, große Stimmen. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch erlebt der kleine Nuschki ein großes Abenteuer. Leila Simani gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Ihre Bücher sind internationale Bestseller, darunter Dann schlaf auch du und All das zu verlieren. Dorothee Meyer-Karweg, der neue Roman, der nun auch als Hörbuch vorliegt, heißt Das Land der Anderen. Welches Land meint die Autorin damit?
Also dieser Roman spielt hauptsächlich in Marokko und Marokko war in den 1950er Jahren noch unter dem Protektorat Frankreichs. Und die Frage ist eben dann, wem gehört das Land, Frankreich oder Marokko? Also es ist das Land eventuell der anderen. Es kann aber auch ein bisschen anders gemeint sein, denn Leila Slimani beschreibt hier einen Teil des Lebens einer jungen Frau, Mathilde, die wegen der Liebe aus dem Elsass nach dem Zweiten Weltkrieg nach Marokko gezogen ist und dort immer als die Französin war. Genommen wird. Also daher vielleicht das Land der anderen. Es trifft aber auch auf ihren Mann Amin zu, der umgekehrt in Frankreich immer als der Fremde angesehen wurde. Also es geht auch um das Leben in zwei Welten. Die Geschichte ist wohl angelehnt an das Leben der Großeltern von Leila Slimani.
Wie haben die beiden sich denn kennengelernt, Mathilde und Amin?
Also Mathilde ist eine junge Elsässerin, die verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in diesen Amin Belhadj, einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Amin ist deutlich kleiner, aber offensichtlich von großer sexueller Anziehung. Die beiden heiraten und ziehen dann eben nach Marokko. Die wollen dann eigentlich einen Hof bewirtschaften in der Nähe der Stadt Meknès am Fuß des Atlasgebirges. Doch das klappt nicht so schnell und daher muss Amin seiner Frau dies erklären.
Wir werden so lange bei meiner Mutter leben. Mathilde sprang auf die Füße und begann zu lachen. Das ist nicht dein Ernst? Sie schien die Situation komisch zu finden. Belustigend. Ein Mann wie Amin? Ein Mann, der imstande war, sie so zu besitzen, wie er es heute Nacht getan hatte, wollte ihr weismachen, dass sie bei seiner Mutter leben würden? Doch Amin war nicht zu Scherzen aufgelegt. Er blieb sitzen, um den Größenunterschied zwischen ihm und seiner Frau nicht ertragen zu müssen. Mit eisiger Stimme, die Augen auf den Terrazzoboden geheftet, bestätigte er nur: So ist das hier. Diesen Satz würde sie noch oft hören. Und genau in dem Moment begriff sie, dass sie eine Fremde war. Eine Frau, eine Ehefrau. Ein Mensch, der Gnade der anderen ausgeliefert war. Amin war jetzt auf seinem Territorium. Er war es, der hier die Regeln erklärte, der sagte, wo es lang ging, der die Grenzen des Anstands, der Scham und der guten Sitten zog. Im Elsass während des Krieges war er ein Fremder gewesen, ein vorübergehender Gast, der sich besser zurückhielt. Als sie ihn im Herbst 1944 kennenlernte, hatte sie ihn geführt und beschützt.
Ja, und wir hörten hier die Schauspielerin Wiebke Puls als Sprecherin. Mathilde erlebt also einen regelrechten Kulturschock. Sie muss sich hier fügen und das geht schon sehr weit, weil Marokko ist schon ein tief patriarchales Land zu dieser Zeit.
Sind die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Europa und dem Maghreb das Hauptthema des Romans?
Ja, und dass sich lebenslang fremd fühlen. Und das alles wird dann aber eingebettet in die sehr persönliche Lebensgeschichte von Mathilde und ihrem Mann Amin und den Kindern, eben in Zeiten des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs in den 1950er Jahren in Marokko. Mathilde lebt dann schließlich doch mit Mann und Kindern nach den ersten Monaten auf ihrem eigenen Hof, circa 20 Kilometer von der eigentlichen Stadt entfernt. Und da wird so die Mühsal des Landlebens beschrieben, die Schwierigkeit vom kargen Boden zu leben, was vor allem Amin sehr bedrückt, der immer verbitterter wird, was dann wiederum zu vielen Streitereien zwischen den Eheleuten führt. Es geht aber auch um die politischen Umwälzungen dieser Zeit. Seit Anfang der 1950er Jahre nehmen die Unabhängigkeitsbestrebungen von Marokko zu, inklusive Bombenterror. Aber das Patriarchat, die Unterdrückung der Frauen, das ist für mich dann wirklich das Hauptthema des Romans. Und dazu hören wir noch einen Ausschnitt. Mathilde ist in der Regel schon westlich gekleidet, aber als die Spannungen dann zwischen Marokkanern und Franzosen zunehmen, verschleiert sie sich mitunter, wenn sie in die Stadt geht.
Mit gesenktem Blick, den Schleier bis über die Nase hochgezogen, hatte sie das Gefühl zu verschwinden. Und sie wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Wenn diese Anonymität sie auch schützte, ja sogar berauschte, war sie doch wie ein Abgrund, in dem sie wider Willen immer tiefer versank. Und ihr schien, als verlöre sie mit jedem Schritt ein wenig mehr von ihrem Namen, ihrer Identität, als verberge sie, indem sie ihr Gesicht verbarg, einen wesentlichen Teil ihrer selbst. Sie wurde zum Schatten, zu einer vertrauten Gestalt, ohne Namen, Geschlecht und Alter. Die wenigen Male, die sie gewagt hatte, Amin auf die Rolle der marokkanischen Frauen anzusprechen, auf Muilala, die nie das Haus verließ, hatte ihr Mann die Diskussion rasch beendet. »Worüber beklagst du dich? Du bist Europäerin. Niemand verbietet dir irgendetwas. Also kümmere dich um dich und lass meine Mutter in Frieden.«
Tja, Amin sagt zwar, Mathilde hätte es doch gut als Europäerin, aber auch sie wird schließlich von Amin geschlagen, inklusive Nasenbruch und blauen Augen. Und die Autorin beschreibt, dass Mathilde viele solcher Frauen kennt, die so geschlagen durch die Städte laufen.
Und sie bleibt trotzdem bei ihrem Mann? Also sie könnte ja auch nach Frankreich zurück.
Ja, das Ganze ist schon ein sehr ambivalentes Verhältnis. Eine Rückkehr nach Frankreich wäre für Mathilde wie Scheitern. Und das geschilderte Leben ist auch nicht so eindimensional. Mathilde emanzipiert sich dann doch ein wenig, bildet sich medizinisch fort, sorgt sich um die Kranken in der Umgebung. Und sie findet immer wieder auch zur Liebe zu ihrem eigenen Mann zurück. Und beschrieben werden dann auch andere Frauen, die auch versuchen, ihre gesellschaftlichen Fesseln so ein bisschen abzustreifen. Beispielsweise die kleine Tochter von Mathilde und Amin, die sehr schlaue Aisha. Die sieht ihren Weg in der Bildung und da ist sie auch ziemlich erfolgreich. Weniger erfolgreich ist Amins Schwester Thelma. Die wird für ihre Versuche, freier zu leben, furchtbar verprügelt von Amin. Und schließlich mit einem Vorarbeiter auf dem Hof zwangsverheiratet. Das ist wirklich ziemlich übel, was da geschildert wird.
Gelesen wird der Roman von Wiebke Puls.
Ja, die macht das, finde ich, auch sehr gut. Sie schafft eine durchaus freundliche, leicht melancholische Grundstimmung. Und da kommen dann aber immer wieder auch so heftige Emotionen durch, Leidenschaft, Hass. Insgesamt, finde ich, nimmt uns Wiebke Puls auf sehr angenehme Art mit auf die Reise durch diesen Roman.
Wie fällt also Ihr Gesamturteil aus?
Es ist eine Geschichte, die mich schon sehr berührt hat. Also leicht altmodisch in der Wortwahl, elegant geschrieben, passend zu den 50er Jahren. Dank hier auch an die Übersetzerin Amélie Thomas. Es ist eine sehr vielschichtige Lebensgeschichte darüber hinaus, sehr facettenreich. Man bildet sich ein Urteil und muss es einige Minuten später wieder revidieren. Das Ganze ist nicht leicht zu fassen, nicht leicht in Kategorien zu pressen. Ich könnte mir auf jeden Fall eine Fortsetzung vorstellen, beispielsweise mit der Tochter Aisha im Mittelpunkt. Die würde ich wirklich sehr gern lesen oder hören.
Leila Slimani, Das Land der Anderen. Aus dem Französischen von Amélie Thomas, gesprochen von Wiebke Puls. Eine MP3-CD dauert 10 Stunden und 31 Minuten, kostet 22 Euro und ist bei der Hörverlag erschienen. Roger Willemsen war Zeit seines Lebens sehr umtriebig. Er arbeitete zunächst als Dozent, Übersetzer und London-Korrespondent. Ab 91 auch als Moderator, Regisseur und Produzent fürs Fernsehen. Und er schrieb die Bestseller Der Knacks, Die Enden der Welt, Momentum, Das Hohe Haus und Wer wir waren. Wir besprechen das Hörbuch Landschaften von ihm. Dorothee Meyer-Karwig, in welche Landschaften entführt uns Roger Willemsen denn?
Für mich sind es echte und auch Gedankenlandschaften. Er war ja ein großer Reisender und genauer Beobachter. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer durchgehenden Geschichte zu tun, sondern mit Betrachtungen über Menschen, Orte und Begebenheiten. Und das Ganze wird kombiniert mit Musik seiner Wahl, hauptsächlich aus dem Klassikbereich, aber auch ein Stück von George Gershwin ist dabei.
Wie ist das Hörbuch denn entstanden?
Also Roger Willemsen starb ja 2016 mit nur 60 Jahren und kurz vor seinem Tod hat er eben an diesem Projekt gearbeitet, das seine größten Leidenschaften zusammenführen sollte, das Reisen, das Schreiben und die Musik. Und mit der Geigerin Franziska Hölscher und der Pianistin Mariana Schirinjan entwarf er ein Abendprogramm, wobei Wort und Musik nicht miteinander kontrastieren, sondern miteinander korrespondieren sollten.
Sie haben es ja schon gesagt, Willemsen hat die ganze Welt bereist. Wohin geht denn die Reise dieses Programms?
Also sie führt uns nach Rumänien und nach Serbien, aber ansonsten bleibt er hier in Deutschland. Also der Kreidefelsen von Rügen ist dabei. Dann beschreibt er einen Bahnsteig in Berlin, die Schwäbische Alb oder auch Bayern. Und im ersten Ausschnitt, den wir jetzt mal hören, fahren wir mit der U-Bahn durch Berlin. Es liest Maria Schrader.
Eine Frau steigt ein, angezogen wie eine Automobilistin aus den 20ern mit Fellmütze und Rallye-Handschuhen. In ihrer Miene macht sich die leidgebremste Erkenntnis breit, dass sie kein Ereignis für diese Bahn ist. Du bist untergegangen, denke ich. Dich nannte man ehemals eine Frau von Welt. Heute gibt es auch den Mann von Welt nicht mehr. Alle sind untergegangen und doch noch da. Aber so, als könnten sie eines Tages noch mal schön sein wie die kranke Perle. Aus ihrer Umhängetasche zieht die Frau ein populär gestaltetes Buch. Auf dem Cover eine Blondine, eine Pygmäenfrau, Schirmakazien und die Wüstensonne. Darunter der Titel »Ich folgte den Trommeln der Kalahari«. Der Hauch von Frischluft, der beim Öffnen der Türen in den Gummigeruch dringt. Ein Alter mit rot geränderten Augen hält sich selbst im Sitzen mit beiden Händen fest. Vor dem Monitor steht ein letzter Punk mit grünem Irokesenschnitt und sieht sich eine Nachricht über Kim Kardashian an. Dann eine über Mitternachtsshopping. Ich sehe dem Punk beim Aussterben zu.
Und im nächsten Ausschnitt geht es dann nach Wilhelmshaven ans Meer.
Besonders schön sind die Alten. Sie liegen fast nackt, wie plastiniert im Gras und lassen Luft an den Leib. Andere schleppen wahre Antiquitäten an den Strand. Textilien, aus denen sich 50 Jahre bundesrepublikanische Bademoden rekonstruieren ließen. Der Eros stirbt im Einteiler. Aber mancher Schwimmanzug wirkt noch wie aus den Küchenvorhängen der Adenauer-Ära geschneidert. Andere sind bizarr wie etruskische Grabbeigaben. Am schönsten aber ist das Bild, wenn eine Herde von 50 bunten Bojen im Wellengang schaukelt und erst beim Nähertreten erkennt man, dies sind die Badekappen von Senioren, die der Tidenhub bewegt.
Ja, und da hören wir noch das Prälude Nummer 1 von George Gershwin. Und außer George Gershwin hören wir noch Kompositionen von Beethoven, Bela Bartok, Brahms, Metternich und Johann Sebastian Bach auf dieser CD.
Also mich wundert, dass wir Maria Schrader hier hören. Von Willemsen gibt es doch auch viele Autorenlesungen. Warum?
Naja, beim ersten Auftritt war Roger Willemsen noch mit auf der Bühne, aber dann wurde er so krank, dass das einfach nicht mehr ging. Und auf seinen Wunsch übernahm dann die Schauspielerin Maria Schrader seinen Part.
Und wie gefällt sie Ihnen?
Also Roger Willemsen las ja immer mit seiner gewissen Werf und auch mit Schalk in der Stimme. Und zum Glück, finde ich, versucht Maria Schrader das hier nicht nachzumachen. Sie liest eher mit so einem leichten, warmen, zarten Ton, mit ein bisschen Distanz, sodass klar wird, sie vertritt hier den Autor. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und im Booklet ist dann noch ihre Rede nachzulesen, die sie beim ersten Auftritt hielt, nachdem Roger Willemsen gestorben war. Das ist eine Rede voller Trauer und Wärme und Zuneigung. Das ist schon sehr anrührend.
Wie empfinden Sie die gesamte CD?
Also es ist eine sehr entspannte, fast traumwandlerische Reise, die wir hier mit der CD unternehmen können. Roger Willemsen beobachtet die ihn umgebenden Menschen sehr genau und er schafft mitunter wunderschöne Kontraste zwischen der Erhabenheit der Landschaft und der Unbeholfenheit der Menschen, darauf zu reagieren. Und man spürt insgesamt so eine gewisse Verwunderung über diese seltsame Spezies Mensch, aber auch viel Zuneigung. Und die Musik schmiegt sich sehr angenehm an diese Texte, greift Emotionen und Stimmungen auf. Und das Ganze hat wirklich viel Charme und Leichtigkeit und auch Witz. Ich finde, das kann man sich gut an so einem lauen Sommerabend anhören, beim Wein auf dem Balkon, im Garten oder im Park. Es ist eine sehr schöne Erinnerung an diesen leidenschaftlichen Intellektuellen, der viel zu wenig Zeit auf dieser Erde hatte. Also es ist eine CD, die ein bisschen wehmütig macht.
Roger Willemsen, Landschaften. Gesprochen von Maria Schrader. Eine CD, eine Stunde 27 Minuten, gibt's für 15 Euro im Verlag 2001 in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur. Jetzt kommen wir zu einem Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlages DAV, der Audioverlag. Dorothee Meyer-Karwick, was haben Sie uns mitgebracht?
Ja, erstmal, ich liebe diese Reihe, weil da wirklich Perlen der Literatur für kleines Geld zu finden sind. Kleines Geld heißt immer 10 Euro und dafür bekommt man mitunter richtig große Schätze. Und so ist es auch hier mitgebracht, habe ich diesmal das Leben und die Meinungen des Tristram Shandy. Das ist von dem Autor Lawrence Stern und es ist sein Hauptwerk.
Lawrence Stern, erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen was von dem Autor, den kennen vielleicht nicht alle.
Ja, der hat im 18. Jahrhundert gelebt und zwar von 1713 bis 1768. Er war ein englisch-irischer Schriftsteller in der Zeit der Aufklärung und er war Vikar, also Pfarrer der anglikanischen Kirche, Landpfarrer. Und er wird bei Literaturkennern sehr verehrt. Also für Nietzsche war er der freieste Schriftsteller aller Zeiten. Harry Rowohlt nannte ihn den Paganini der Abschweifungen und Goethe schrieb, der schönste Geist, der je gewirkt hat.
Und warum ist das so? Was ist so besonders an ihm?
Ja, er gilt als Urvater des modernen Romans, als großer Stilist, aber auch einer, der sehr gerne Konventionen, auch sprachliche, gebrochen hat. Er war ein äußerst freier Geist und Meister der Zweideutigkeiten. Das alles zeigt sich eben auch in Tristram Shandy.
So, und worum geht's jetzt in dem Roman genau?
Ja, das kann man gar nicht so einfach sagen, weil es ist ein Roman, der aus einer Reihe von Skizzen besteht. Also auch das ist sehr unkonventionell. Letztendlich versucht der Ich-Erzähler Tristram darin, die Geschichte seines Lebens zu erzählen. Und zwar einem Unbekannten gegenüber. Und das Ganze beginnt mit dem Bericht seiner Zeugung. Das führt dann aber schnell zu unendlichen Abschweifungen und immer wechselnden Zeitebenen. Letztendlich geht es doch mehr um seine Familie, also Vater, Mutter, Onkel Toby oder Tobby, wie er hier genannt wird, Pastor Yorick, eine Hebamme und den beschränkten Arzt Dr. Slop. Es geht um den Ehekontrakt der Eltern, das Steckenpferd von Onkel Toby und dessen Verletzung im Schambereich, um die Witwe Wetman und so weiter und so weiter. Tristram und dem Leser bzw. Hörer dämmert bald, das Erzählen des Lebens könnte etwas länger dauern als das Leben selbst. Und das Ganze wird hier gelesen, vorgetragen vom Schauspieler und Kabarettisten Werner Fink.
Also im Leben des Tristram ist ganz schön was los. Was zeichnet denn die Lesung von Werner Fink genau aus?
Also Werner Fink kennen wohl auch eher die älteren Hörer. Er hat von 1902 bis 1978 gelebt und war Kabarettist und Schauspieler. Er gründete beispielsweise 1929 das Berliner Kabarett Die Katakombe und seine Programme waren voller Wortspiele, was in der Hitlerzeit natürlich gefährlich war. Er musste auch ins KZ, hat die NS-Zeit nur mit Glück überlebt. Und er hat dann eben 1962, 63 für den NDR diesen Tristram Shandy eingelesen. Das ist, man hört es, eine ältere Aufnahme, also technisch nicht ganz so perfekt. Aber das macht nichts. Und wo Lawrence Stern in seinem Tristram ein Meister der Abschweifung ist, ist Werner Fink ein Meister der Auslassung, der nicht zu Ende formulierten Sätze und des sich absichtsvoll Verhaspelns.
Dann haben Sie uns bestimmt auch mal eine Stelle mitgebracht, wo wir das hören können.
Ja, wir hören hier mal eine etwas längere Szene, und zwar eine, die das Liebesleben der Eltern beschreibt.
Mein Vater Müssen Sie wissen, der eigentlich ein Kaufmann war und nach der Levante handelte, seit einigen Jahren aber den Handel niedergelegt hatte, um sich auf ein väterliches Landgut in der Grafschaft zu begeben, um da selbst zu leben und zu sterben. Der war, glaube ich, der regelmäßigste Mann in allem, was er tat, seien es Geschäfte oder Zeitvertreib, der jemals gelebt hat. Ein kleines Pröbchen seiner äußersten Pünktlichkeit, die er wirklich sklavisch beobachtete. Er hatte sich's schon seit vielen Jahren zur Regel gemacht, am ersten Sonntagabend eines jeden Monats durchs ganze Jahr, so gewiss als der Sonntagabend einbrach, eine große Wanduhr, welche wir oben an der Hintertreppe hatten, mit seinen eigenen Händen aufzuziehen. Und da er zu der Zeit, wovon ich sprach, schon etwas zwischen den 15 und 60 Jahren war, so hatte er auch bereits so nach und nach eine gewisse andere kleine Eheangelegenheit auf eben diesen Termin gestellt, damit er, wie er so oft zum Onkel Tobi sagte, sie alle auf einmal abtäte. Und er das Übrige des Monats nicht ferner damit geplagt und belästigt würde. Es war nur ein einziger Augenblick hierbei, welches großenteils auf mich Armen fiel und wovon ich die Wirkung, wie ich fürchte, wohl mit in mein Grab nehmen muss. Das nämlich durch eine unglückliche Assoziation der Ideen, welche in der Natur keinen Zusammenhang haben, es endlich dahin gediehe, dass meine gute Mutter niemals die Uhr aufwinden hören konnte, ohne dass ihr flugs die Gedanken an gewisse andere Dinge im Kopf aufstiegen und umgekehrt.
Tja, die Assoziation ist eindeutig. Und dann wird eben auch der eigentliche Akt beschrieben, der zur Zeugung von Tristram führte. Und da fragte nämlich die künftige Mutter von Tristram ihren Mann unvermittelt dies.
Hör, mein Lieber, sagte meine Mutter, du hast doch nicht vergessen, die Uhr aufzuziehen. Großer Gott, rief mein Vater ziemlich verdrießlich, wobei er sich gleichwohl bestrebte, die Stimme zu mäßigen. Hat wohl jemals eine Frau, solange die Welt steht, ihren Mann mit einer so einfältigen Querfrage unterbrochen?
Tja, man muss sagen, ich habe hier ein bisschen geschummelt, denn der zweite Ausschnitt wird im Buch und im Hörbuch vor dem zuerst Gehörten erzählt. Das ist schon mal wieder ein Zeichen für die etwas frei verwobenen Zeitebenen. Jedenfalls brachte den künftigen Vater diese Frage dann vollkommen aus dem Takt, mit Auswirkungen auf sein gesamtes Leben, wie Tristram sicher ist.
Also das klingt wirklich frei und es ist super toll erzählt und es ist auch witzig. Mhm. Und Sie haben zu Anfang auch schon gesagt, dass Ihnen die Lesung von Werner Fink gefällt. Was für Sie ist denn jetzt das ganz Besondere daran?
Ja, also ich finde schon, Autor und Interpret passen ganz wunderbar zusammen. Fink liest ja mit so einer leicht vernuschelten Stimme, ja, so ein bisschen abgehackt auch, klingt wie so ein zerstreuter Professor. Und ja, meiner Meinung nach harmoniert das sehr gut mit Lawrence Stern, der ja viele stilistische Mittel einsetzt, die gerade in Werner Finks Vortrag dann gut zur Geltung kommen. Also Stern spielt mit Auslassungen, Gedankenstrichen, Auslassungspunkten und Fink übersetzt all dies durch Stocken, Stammeln, Lauten oder immer leiser werdende, also versagender Stimme. Und man spürt bei dieser Lesung einerseits eben diesen Schalk, aber auch mit welch liebevoller Sympathie Lawrence Stern oder sollen wir sagen Tristram Shandy seine Figuren betrachtet. Viele davon ein wenig vertrottelt, sehr umständlich und auf jeden Fall egozentrisch. Insgesamt ein wunderbar witziges Werk in Erzähltechnik und Handlungsaufbau. Durchaus extravagant, ein Werk, dessen Skizzen und Episoden viel über die Menschen an sich, aber auch speziell das Leben der Engländer im 18. Jahrhundert verraten. Übrigens ein neunbändiges Werk. Wir haben es hier mit einer gekürzten Fassung zu tun. Dennoch sind es mehr als 10 Stunden Hörzeit. Meines Wissens gibt es auch keine ungekürzte Lesung. Was ich ein bisschen schade finde bei der an sich großartigen Aufnahme, eigentlich gehört noch ein Vor- und Nachwort von Werner Fink dazu. Das habe ich in der Hörfunkdatenbank gefunden, im riesigen Archiv der ARD-Anstalten. Und in diesem Vor- und Nachwort erzählt Werner Fink etwas über den Roman und über den Autor und sagt auch, was er an dem Werk so besonders schätzt. Das hat man hier leider weggelassen. Das wäre durchaus noch sehr schön gewesen, aber ansonsten ist es eine wunderbare Produktion.
Dorothee Meyer-Karwick kommt gar nicht aus dem Schwärmen raus zur Lesung Lawrence Stern. Das Leben und die Meinungen des Tristram Shandy, aus dem Englischen übersetzt von Johann Joachim Christoph Bode, gesprochen von Werner Fink. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 10 Stunden und 12 Minuten in der gekürzten Fassung und kostet kleines Geld, 10 Euro. Die Produktion von NDR Kultur aus dem Jahr 62-63 ist bei der Audio Verlag erschienen. Martin Muser ist freier Autor, Dramaturg und Dozent. Hauptsächlich schreibt er Drehbücher für Krimiserien, wie zum Beispiel Der Alte oder Küstenwache. Und er ist Autor der Kindergeschichtenreihe Kanna wo ni wahr sein. Da gibt's schon 3 Folgen von. Jetzt hat er ein Kinderhörbuch, Nuschki, geschrieben. Dorothee Meyer-Karwick, wer oder was ist jetzt Nuschki?
Nuschki, das heißt übrigens Beinchen auf Polnisch, ist ein kleiner dreibeiniger Hund und der gehört Antek, einem Jungen aus Polen. Und Antek ist der Spielkamerad von dem frechen Mädchen Jolla und dem etwas schüchternen Finn. Das sind die Hauptfiguren in den Kanna wo ni wahr sein Kinderbüchern und Hörbüchern. Und im 3. Band dieser Reihe war Nuschki beim Bootsunfall in der Oder verloren gegangen. Am Ende der Geschichte tauchte er dann überraschend wieder auf. Und da haben dann viele Kinder sich und den Autoren gefragt, also Martin Muser, ja, was ist denn jetzt mit Nuschki in der Zwischenzeit passiert? Das wusste der Autor zuerst auch nicht so genau, aber dann hat er sich eben diese Geschichte von Nuschkis Abenteuer nach dem Bootsunfall ausgedacht. Und die hören wir hier und wie immer vom großartigen Stefan Kaminski gelesen, besser gesagt gespielt.
Na dann mal los, was ist denn nun mit Nuschki passiert?
Also Nuschki landete in der Oder und schwimmt und schwimmt und schwimmt mit 3 Beinchen, nicht so ganz einfach. Aber mit letzter Kraft kann er sich dann ans Ufer retten, aber leider nicht in Polen, sondern er ist auf der anderen Seite in Deutschland gelandet. Tja, was tun, er will ja zu Antek zurück. Er sucht so am Ufer herum und dann trifft er dort einen Storch.
Nuschki reckte den Kopf, deutete ein Schwanzwedeln an und grüßte mit einem freundlichen machte der Storch und beäugte Nuschki misstrauisch.
Du bist doch ein Zugvogel,
sagte Nuschki.
Allerdings.
Klapperte der Storch weiter und breitete stolz seine Flügel aus.
Ich jette jeden Winter nach Afrika. 10.000 Kilometer.
Och, das ist wirklich sehr weit,
sagte Nuschki voll ehrlicher Bewunderung.
Dann ist das ja ein Klacks für dich, hier mal schnell über den Fluss zu fliegen.
Er deutete aufs andere Ufer.
Über. Die Oder.
Klapperte der Storch. Nuschki nickte.
Und zwar Huckepack mit mir.
Huckepack.
Der Storch beäugte Nuschki von oben herab.
Ganz genau,
sagte Nuschki.
Kostet 50 frische Frösche.
50 frische Frösche?
Nuschki riss die Augen auf.
Das ist der Preis für einen Auslandsflug.
Keckerte der Storch.
Einen Auslandsflug?
Fragte Nuschki erstaunt.
Von Deutschland nach Polen, erklärte der Storch. Ein Stück Handgepäck ist inklusive. Jedes weitere kostet extra.
50 frische Frösche. Wo soll Nuschki die denn jetzt herbekommen?
Ja, eben, das weiß er auch nicht. Also mit dem Deal, das klappt nicht. Und so verlässt er diesen ziemlich arroganten Storch und läuft weiter am Deich entlang, bis er dann eine kleine Polizeistation sieht. Da läuft er hin. Polizisten können ja sicher helfen. Aber diese Polizisten verstehen sein Gebellen nicht und sperren ihn erstmal ein, und zwar in den Zwinger vom großen alten Schäferhund Derrick. Ist ein ehemaliger Drogenhund, inzwischen allerdings ziemlich schwerhörig. Und als sie dann ihr Hundefutter bekommen, Dosenfutter mit Klümpchen drin, was Nuschki überhaupt nicht mag, merken sie, da ist ja noch jemand, und zwar eine alte halbblinde Ratte, die sich mit einem Futterklümpchen davon machen will. Doch der alte Derrick tritt ihr auf den Schwanz.
Hier geblieben, du Ratte,
knurrte Derrick.
Jetzt habe ich dich in Flagranti erwischt.
Nuschki schaute auf die Ratte runter, die hilflos mit ihren Beinchen strampelte. Derrick hielt ihren Schwanz erbarmungslos fest.
»Diese Schlange beklaut mich hier seit Tagen.«
»Ich bin keine Schlange«,
fiepte die Ratte.
»Ich bin Helga. Und ich klau auch gar nicht. Ich kümmere mich nur um die Resteverwertung.«
»Hör dir das an«, sagte Derrick zu Nuschki. »Diese Ratte will mir was von Recht und Gesetz erzählen. Mir, einem ausgebildeten Polizeihund.«
Nuschki sah, wie Helga zitterte.
»Ich glaub, sie hat Angst«, sagte er zu Derrick. »Und bestimmt tut das weh, wenn du so doll auf ihren Schwanz drückst.« »Ja, genau. Aua«,
fiepte Helga.
»Ich bin sowieso gerade sehr empfindlich.«
Zögernd hob Derrick seine Pfote. Helga atmete erleichtert auf.
»Oh, danke, Herr Wachtmeister.«
Sie deutete auf das Futterbröckchen.
»Und das kann ich jetzt auch haben?«
Ihre Schnurrhaare zitterten.
»Na gut.«
Derrick nickte gönnerhaft.
»Bin ja kein Untier.«
Ja, nach erstem kritischen Beäugen freunden sich die drei sogar an. Und nicht nur das, sie beschließen zu dritt, Nuschkis Herrchen Antek in Polen wiederzufinden. Derrick, der alte schwerhörige Polizeihund, der ständig Blähungen hat und aus dem Maul stinkt, Nuschki das dreibeinige Hündchen und Helga die halbblinde Ratte machen sich auf den Weg.
Klingt ein bisschen nach den Bremer Stadtmusikanten.
Ja, genau so ist es. Später kommt nämlich auch noch eine alte Katze dazu und ein kleiner Floh. Und zusammen erleben sie dann einige Abenteuer und finden tatsächlich den Weg nach Polen und zurück zu Antek.
Und dann leben sie bis zu ihrem Ende zu fünft inklusive dem Floh?
Nein, das ist er jetzt doch nicht. Der Floh entflieht. Okay. Die Katze will weiter nach Japan. Und Derrick und Helga wollen dann doch wieder zurück, lieber zur Polizeistation, zum Klümpchenfutter. Sie wollen nämlich eine WG aufmachen.
Klingt nach einer großartigen Geschichte.
Ja, ich finde es wirklich sehr schön, sehr lustig, sehr abenteuerlich, aber auch sehr liebenswert, weil alle haben so ihre Gebrechen, aber zusammen meistern sie dann die Probleme.
Und Stefan Kaminski?
Ja, ich finde ihn mal wieder großartig. Es ist so, der ist eben nicht nur so ein virtuoser stimmlicher Solist, sondern es klingt so, als habe er ein ganzes Orchester verschluckt und ein Arsenal an Geräuschmaschinen obendrein. Dabei ist er wunderbar hemmungslos und das gefällt allen Kindern und mir ehrlich gesagt auch. Ich freue mich dann immer auf weitere Abenteuer von Martin Muser, umgesetzt natürlich von Stefan Kaminski. Und die beiden sind ja schon ein erprobtes Duo, also die Lesung des ersten Kanavoni Wahrsein Abenteuers, die wurde von der Jury der H2 Hörbuch Bestenliste im Jahr 2018 zum Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres gewählt und 2019 kam dann dafür auch noch der Deutsche Hörbuchpreis dazu in der Kategorie Bestes Kinderhörbuch.
Martin Muser, Nuschki, gesprochen von Stefan Kaminski. Eine CD hat 1 Stunde und 19 Minuten Hörspaß, kostet 10 € und ist bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit in die Sommerpause. In den kommenden Wochen wiederholen wir unsere bereits vorgestellten Hörbuchtipps. Mitte August geht's dann weiter mit neuen Hörbüchern. Es freuen sich auf Sie
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.